RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Das Statistische Bundesamt gab sie mit 2,1% an. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Auch Gaststättenbesucher, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Dieses Frühjahr war eins der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut deutschem Wetterdienst hat es seit 1881 in Deutschland nur zweimal weniger geregnet, nämlich in den Jahren 1893 und 2011. Dieses Jahr fielen zwischen Anfang März und Ende Mai bundesweit nur 96 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Nordosten waren es sogar nur 40. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen Palästinenserstaat anerkennen, so Katz. Aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen.
Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die Standfestigkeit des Tunnels sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Trotzdem werde die Sperrung voraussichtlich ein paar Tage andauern. Vorerst fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fehrberliner Platz Ersatzbusse. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend meist sonnig mit wenigen lockeren Quellwolken. Aktuell in Berlin-Wannsee 23, in Senftenberg 27 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber trocken. Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen gibt's dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt auch Schauer oder Gewitter bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie und wir schauen in die Schweiz. In der Gemeinde Blatten im Lötschental bleibt die Lage nach dem Gletscherabbruch weiter kritisch. Hinter dem riesigen Schuttberg staut sich ein Fluss, der durch das Eis, das jetzt schmilzt, immer weiter ansteigt. Schlimmstenfalls droht laut Experten eine Flutwelle, die dann auch weitere Ortschaften betreffen würde. Mehr zum Stand der Dinge von ARD-Korrespondent Thomas Wagner.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. Zwei Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den isischen Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über zwei umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Also keine Entwarnung in Platten in der Schweiz nach dem gigantischen Bergsturz vorgestern. Thomas Wagner hat den Stand der Dinge heute zusammengefasst. Die neue Bundesregierung geht seit ihrem Amtsantritt schärfer gegen illegale Migration vor als die von Olaf Scholz. Die Kontrollen an den Grenzen wurden verschärft. Angeordnet hatte das Bundesinnenminister Dobrindt. Der war heute zum Antrittsbesuch in Tschechien und hat dort die Maßnahmen verteidigt. Prag-Korrespondentin Marianne Allweis hat den Besuch beobachtet.
Vor rund drei Wochen hat der CSU-Politiker mehr Polizeibeamte an die deutschen Grenzen geschickt. Außerdem hat er angeordnet, dass auch Menschen, die um Asyl bitten, zurückgeschickt werden dürfen.
Wir haben die Zurückweisungen an diesen Grenzen um 45% steigern können, weil wir durch die intelligenten Grenzkontrollen eben deutlich mehr an illegaler Migration aufgegriffen haben. Das ist etwas, was insgesamt auch inzwischen sehr stark wahrgenommen wird, dass es eben eine leichte illegale Einreise nach Deutschland so nicht mehr gibt.
Deutschland habe eine hohe Magnetwirkung in der Welt. Die Zahlen der illegalen Migration seien bereits niedriger, müssten aber weiter reduziert werden, so Dobrindt bei seinem Antrittsbesuch in Prag. Für die deutsch-tschechische Grenze gilt diese erste Erfolgsmeldung jedoch nicht. Das macht Innenminister Vít Rakušan deutlich. In den vergangenen drei Wochen seien rund 50 Menschen aus Deutschland nach Tschechien zurückgewiesen worden. Das seien ungefähr genauso viele wie vor der Verschärfung.
Es handelt sich um keine illegale Migration im rechten Sinne. Es handelt sich zum Beispiel um die Ukrainer, die sich ganz legal auf dem Staatsgebiet Tschechiens bewegen, aber die haben eigentlich zurzeit kein Recht, zum Beispiel in Deutschland zu arbeiten.
Außerdem sei die Transitmigration durch Tschechien so niedrig wie seit 5 Jahren nicht. Das liege vor allem am härteren Vorgehen Serbiens und am besseren Schutz der serbisch-ungarischen Grenze. Weniger als 40 illegale Einreisen haben tschechische Behörden von Januar bis April registriert. Zum Teil schickt Tschechien laut dem Innenminister Migranten seinerseits zurück in die Slowakei. Die tschechische Polizei arbeite effektiv und tagtäglich mit der deutschen zusammen. So hätten Rückstaus in Tschechien bisher oft verringert werden können. Dennoch mahnt der Mitte-Rechts-Politiker: Wir haben Verständnis für das Vorgehen der derzeitigen deutschen Regierung und wir freuen uns, dass sie sich unserer Sichtweise auf illegale Migration stark angenähert hat. Gleichzeitig habe ich dem Minister versichert, dass wir an den Schengen-Raum glauben und dass wir Kontrollen an den Binnengrenzen immer als Ausnahmezustand betrachten. Im Ausnahmezustand fühlen sich offenbar auch viele deutsche Polizeibeamte. Die Gewerkschaft der Polizei sieht die Belastungsgrenze nicht nur erreicht, sondern für viele längst überschritten. Innenminister Dobrindt verspricht Unterstützung und bestätigt, dass es eine Anfrage an den Zoll gibt.
Wir gehen davon aus, dass das eine temporäre Maßnahme ist, aber ich werde mich nicht darauf festlegen, wie weit diese Maßnahme befristet ist, weil das hängt vom Geschehen ab, das wir an den Grenzen feststellen.
Immerhin eines steht schon fest. Nach dem 7. Juni wollen Dobrindt und sein tschechischer Amtskollege den ersten Monat der verschärften Grenzkontrollen auswerten. Und zwar gemeinsam. Das ist dem Tschechen besonders wichtig.
Bundesinnenminister Dobrindt also zu Besuch in Prag. Von dort der Bericht von Marianne Allweis. Und auch die US-Regierung geht härter gegen Migranten vor. Der Supreme Court, also das höchste Gericht in den USA, ermöglicht nun die Abschiebung hunderttausender Einwanderer. Die Einzelheiten aus Washington von Korrespondent Ralf Borchert.
Die Grundsatzentscheidung des obersten Gerichts ist ein juristischer Erfolg für Präsident Donald Trump. Betroffen sind rund 500.000 Einwanderer aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba. Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte diesen Menschen aus humanitären Gründen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in den USA gewährt. Trump hat es per Dekret gleich nach Amtsantritt aufgehoben. Ein Bundesgericht mit Sitz in Boston hatte Trump widersprochen. Der Supreme Court hat nun als höchste Instanz geurteilt, Trump hat das Recht, den Einwanderern den Aufenthaltsstatus zu entziehen. Damit droht den betroffenen Migranten die Abschiebung. Zwar können die Betroffenen weiterhin vor einzelnen Gerichten niederer Instanz versuchen, ihre Abschiebung zu verzögern oder zu verhindern, doch die Grundsatzentscheidung des obersten Gerichts schmälert ihre Aussichten entscheidend. Die Ankündigung, Millionen von Migranten abzuschieben, war eines von Trumps wichtigsten Wahlkampfthemen.
Soweit aus den USA, aus Washington, Korrespondent Ralf Borchert. Morgen ist Weltnichtrauchertag. Aus diesem Anlass hat die Deutsche Umwelthilfe die Bundesregierung aufgefordert, Einweg-E-Zigaretten zu verbieten. Die bunten, süß schmeckenden Verdampfer gibt es inzwischen an so ziemlich jedem Späti zu kaufen. Vor allem junge Menschen greifen gerne drauf zurück. 60 Millionen Einweg-E-Zigaretten werden laut Umwelthilfe jährlich in Deutschland verbraucht. Dabei fallen Unmengen an Elektroschrott an. Unter anderem deswegen geht die britische Regierung jetzt den Schritt, dass sich die Umwelthilfe wünscht. Ab Sonntag dürfen auf der Insel Wegwerf-E-Zigaretten nicht mehr verkauft werden, berichtet aus London Franziska Hoppen.
Einweg-E-Zigaretten aus Plastik und Bunt versprechen allerlei Geschmäcker, von Kaugummi über Apfelkuchen bis Cola. Bislang ließen sie sich in Großbritannien für wenige Pfund im Kiosk kaufen. Das sei vor allem praktisch, sagt diese Nutzerin aus Manchester, einer BBC-Reporterin. Ich verstehe schon, dass die Einweg-Vapes schlecht für die Umwelt sind, aber es ist so bequem. Rein in den Laden und wieder raus, statt die Flüssigkeit kaufen und die E-Zigarette immer wieder aufladen zu müssen. Ob sie die Wegwerf-Vapes denn auch fachgerecht entsorge, will die Reporterin wissen. Oh, bemerkt die junge Frau, sie wisse gar nicht, dass man das solle. Eigentlich müssen die Geschäfte die leeren Vapes zurücknehmen und recyceln. Doch der britischen Regierung zufolge wurden letztes Jahr 5 Millionen Stück achtlos weggeworfen oder im falschen Müll entsorgt, wo überhitzte Lithium-Ionen-Akkus für Brände sorgen können. Das ist einer der Gründe, warum ab Sonntag das Verkaufsverbot gilt. Der andere, weil die Einweg-E-Zigaretten so bunt sind und süß schmecken, halten viele Jugendliche sie für harmlos, werden so ans Rauchen und Nikotin herangeführt. So erlebte es der 18-jährige Finn.
I just walked into a shop and they were all there. There was no having to set up. There was no restriction really on the nicotine content either. It was just, yeah, puff a go.
Sie seien im Geschäft einfach da gewesen, keinerlei Beschränkungen, er habe direkt losrauchen können. 18% der 11- bis 17-Jährigen haben das Vaping schon mal ausprobiert. Finn griff danach aber zu Pouches, kleinen, schnell wirkenden Nikotinbeuteln, die man sich in die Backe legen kann. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in den Blutkreislauf und weiter ins Gehirn. Gerade bei Jugendlichen sind die Pouches beliebt. Nun fürchten Experten, dass das Vape-Verbot den Konsum der Beutelchen noch steigern könnte. Dabei sind sie für Eltern und Lehrer schwerer zu entdecken, sagt Sheila Duffy von der Nichtraucherinitiative ASH Scotland.
You can slip this in your schoolbag.
Man kann sie in den Ranzen stecken, ein, zwei in die Backe vor dem Unterricht. Der Lehrer kriegt das nicht mit.
And the teacher's not gonna know.
Der Vorschlag der Vape-Industrie an die britische Regierung, einfach mehr Flüssigkeit in den Einweg-E-Zigaretten zulassen. Damit hielten sie länger und würden teurer und somit für Jugendliche unattraktiver, sagt John Dunn vom Branchenverband UK Vaping Industry Association.
We are restricted in the amount of liquid that we can put in the device.
Wir dürfen nur 2 Milliliter in die Vapes packen. Wenn es 10 Milliliter wären, verbräuchten wir weniger Batterien, weniger Plastik.
Less plastics per device.
Doch dieser Vorschlag kommt zu spät. Ab Sonntag werden die Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen und dem Onlinehandel verbannt. Wer sich nicht daran hält, zahlt umgerechnet mindestens 240 Euro Strafe. Kioskverkäufer Vishal Patel ärgert sich darüber. 10-15 Kunden gehen mir bestimmt verloren. Manchmal haben sie noch andere Sachen hier gekauft. Der restliche Umsatz könnte also auch sinken. Der Run auf die letzten Bestände hat derweil schon begonnen. Die BBC berichtet von zahlreichen Einweg-Vapern, die vor Sonntag schnell noch Vorräte gehortet haben.
Aus London war das Franziska Hoppen über das Verbot von Einweg-E-Zigaretten in Großbritannien, was am Sonntag in Kraft tritt. Damit zu Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Eine Goldmedaille hatte sie schon und vor einer Dreiviertelstunde hat Carina Schönmeier bei der Turn-EM in Leipzig ihre zweite gewonnen. Die Bremerin siegte im Sprungfinale. Florian Winkler, unser Reporter in Leipzig. Florian, wie hat Carina Schönmeier das angestellt?
Also unglaublich nervenstark und souverän. Also das kann man der 19-Jährigen wirklich überhaupt nicht absprechen. So viel Druck auf ihr bei dieser Heim-Europameisterschaft. 6.000 Fans natürlich wieder ausverkauft und die blicken natürlich auf sie, haben sie Vorfeld dermaßen angefeuert, bejubelt und trotzdem bleibt sie da so cool. Steigert sogar ihre Leistung am Sprung dann nochmal im Vergleich zur Qualifikation. Da war sie schon die Beste und dann knallt sie zwei Supersprünge hier ans Gerät. Top-Wertung dazu ist nicht mehr einzuholen. Musste natürlich auch eine nervliche Belastung noch aushalten, weil sie als zweite von 8 Starterinnen in diesem Finale ran musste. Und auch das hat sie weggesteckt. Und dann hat sie immer noch die Möglichkeit und immer noch so diese Art, im Publikum zu winken, mit dem Publikum zu korrespondieren. Sehr, sehr schön zu sehen. Also da wächst wirklich ein neuer Turnstar ran, hier in Deutschland mit Carina Schönmeier.
Ja, du sagst es, der neue Turnstar möglicherweise für Schönmeier. Es ist bereits ihre dritte Medaille bei dieser EM. Ist sie auch von ihrer Persönlichkeit? Hat sie da auch das Zeug zum Star?
Definitiv. Total offen. Ganz offener Blick. Immer ein freundliches Lächeln. Nimmt sich für alle und jeden Zeit. Ist unheimlich auch beliebt mittlerweile bei den Turnfans. Vor allem bei den Kiddies und bei den Mädels, die sie natürlich vergöttern jetzt nach diesen drei Medaillen, die sie jetzt schon bei dieser Heim-EM genommen hat. Sie hat einen Riesensatz gemacht in ihrer Entwicklung, ihrer Persönlichkeit nochmal einen Schritt rausgemacht. Und die Grundart, die sie hat, dieses Positive und trotzdem immer so Fokussierte, das kommt natürlich super an, auch hier beim Publikum und eben bei den Turnfans. Und die Leipziger sind besonders frenetisch. Also da war es wirklich eine Feuertaufe für sie. Das hat sie sehr souverän erledigt. Und ich bin mal gespannt, was auf sie jetzt in Zukunft erstmal alles einprasseln wird.
Florian Winkler live aus Leipzig. Vielen Dank. Und damit zum Tennis. Sollte Hamad Medjedovic Kreislaufprobleme gehabt haben, dann hat er die gut in den Griff bekommen. Denn der Gegner von Daniel Altmaier bei den French Open hat den ersten Satz gewonnen. Guido Ringel, unser Reporter in Paris. Guido, wie läuft es im zweiten für Medjedovic und vor allem auch für Altmaier?
Ja, gut für den Deutschen, denn vor wenigen Sekunden hat Daniel Altmaier sich den zweiten Satz geholt mit 6:3. Aber es ist natürlich schon ein kleines Fragezeichen hinter diesen Hamad Medjedovic zu setzen. Der Serbe, ist das ein Schauspieler oder hat er wirklich ernsthafte Kreislaufprobleme? Klar ist, er ließ sich anfangs der Partie lange behandeln und untersuchen. Es schien so, als müsste er aufgeben und dann kam er zurück auf den Platz und hüpfte da rum und schoss die Bälle nur geradezu dem Altmaier um die Ohren. Also das war zumindest merkwürdig, aber ich bin kein Arzt und ich kann erst recht in Medjedovic nicht hineinschauen. Es ist, wie es ist. Es steht 1:1 nach Sätzen. Das ist die sportliche Bilanz und jetzt geht's weiter. Mal schauen, was die beiden noch drauf haben.
Und wir hören uns dann in einer Stunde wieder, sofern dann noch gespielt wird in Paris, der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und dieses Wochenende wird groß gefeiert, weil ein Weltstar Geburtstag hat. Die Berliner Museumsinsel nämlich. Das Weltkulturerbe wird 200 Jahre alt. Gefeiert wird jetzt 5 Jahre lang. Ja, Sie haben richtig gehört. 5 Jahre. Es gibt immer wieder besondere Angebote in dieser Zeit. Aber richtig groß ist seit heute der Auftakt. Kostenlose Führungen, Workshops, Bühnenprogramm mit Live-Musik, Performances, Gespräche, Mitmachaktionen. All das noch bis Sonntag. Vieles umsonst und draußen. RBB24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener war für uns heute dort.
Die Atmosphäre an diesem Freitag auf der Museumsinsel ist sommerlich. Sonnenschein, Blick auf die Spree, die Menschen sind gut gelaunt und interessiert an dem, was da gerade los ist, rund um die 6 Museen auf der Museumsinsel. Und das ist allerhand. Zwischen der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum ist eine große Bühne aufgebaut. Das künstlerische Programm eröffnet, hat der Chor African Voices. Die Volksbühne hat den Chor geschickt. Auch das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater und die Komische Oper steuern Beiträge zu den Feierlichkeiten bei. Neben diesem Bühnenprogramm gibt es aber auch ganz viel zum Anfassen. In den Kolonnaden steht Tisch an Tisch mit kleinen Workshops, bei denen zum Beispiel gelernt werden kann, wie altägyptische Hieroglyphen gelesen und geschrieben werden. Das zieht viele Besucherinnen mit Kindern an.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Andere sitzen an diesem Freitag auf einem Sonnenliegestuhl, wie dieser Mann, ganz angetan von der Atmosphäre.
Sehr schön, also wirklich einmalig.
einmalig. Auch das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Beeindruckend ist vielleicht auch Folgendes. Das Inselfest läuft zwar dieses Wochenende nur, die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Museumsinsel gehen aber ganze 5 Jahre, erklärt der Leiter der Antikensammlung Berlin, Andreas Scholl.
Was wir jetzt als Ausgangspunkt gewählt haben, am 9. Juli 1825 wurde nämlich der Grundstein für Schinkels berühmtes Museum als dem ersten öffentlichen Museum Preußens gelegt. Und in diesen nächsten 5 Jahren ist unsere Idee, dass wir jedes Jahr ein anderes Haus, sind nun praktischerweise 5, auf der Museumsinsel in den Fokus stellen.
Im Fokus dieses Wochenende aber erstmal die Inselfeier auf der Museumsinsel. Noch bis Sonntag, jeden Tag zwischen 10 und 22 Uhr.
200 Jahre Museumsinsel gefeiert wird, wie gehört, noch bis Sonntag. Jessica Wiener berichtete und sie sagt ganz klar, nix wie hin. Übermorgen wählt unser Nachbarland Polen einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. 2 Kandidaten stehen sich gegenüber. Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform. Und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Eine Richtungswahl, die auch im benachbarten Osten Brandenburgs intensiv verfolgt wird. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich in der Grenzregion umgehört.
Nur ein Sonntagsspaziergang über die Oderbrücke. Für Polen in Frankfurt sind es kurze Wege zum Wahlbüro in Subice. Dort werde anders gewählt als im Durchschnitt des Landes, sagt Sören Bollmann. Er leitet das Frankfurt-Subica Kooperationszentrum.
Nationalistische Kandidaten haben in Subice traditionell erheblich weniger Zulauf als im durchschnittlichen Polen oder gerade auch in Ostpolen.
Knapp 10% weniger Stimmen als insgesamt im Land hat der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki im ersten Wahlgang in Subice bekommen. Ein Ergebnis, das so in der kompletten Grenzregion gilt.
Traditionell die Regionen in der Nähe zu Deutschland, das heißt in Westpolen, wählen eher bürgerlich-liberal und in Ostpolen eher rechtskonservativ.
Dagmara Jajesnia-Kwast leitet das Center of Polish and Ukrainian Studies an der Frankfurter Viadrina-Universität. Sie erklärt dieses unterschiedliche Wahlverhalten durch die Nähe zur Grenze. Für die Menschen im Westen des Landes seien die Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen im Alltag sehr wichtig.
So gesehen haben, sind sie nicht so beeinflussbar auf die Argumente der recht konservativen Kandidaten bzw. Parteien, die vor Deutschland warnen oder von Europa warnen.
Die Wirtschaftshistorikerin beobachtet die Wahl am Wochenende in Warschau.
Ich traue mich tatsächlich keine Prognose zu geben, weil das ist zu knapp. Jede Stimme zählt.
In Umfragen liegen die beiden Kandidaten aktuell nur 1 Prozentpunkt auseinander. Egal, um welchen Kandidaten es geht. In Polen werde intensiv diskutiert, beobachtet Dagmara Jajesnia-Kwast.
Auch in den Familien, sogar bei dem Kaffeetratsch versucht man darüber zu sprechen, was kann man noch machen, um den gewählten Kandidat tatsächlich zu stärken.
Wer damit erfolgreicher war, wird sich am Sonntag nach 21 Uhr zeigen. Dann sind die Wahllokale in Subice und ganz Polen geschlossen.
Vor der Wahl im benachbarten Polen, das Stimmungsbild in Ostbrandenburg hat Elisa Göppert gesammelt. Der Klimawandel macht sich in der Region immer deutlicher bemerkbar. Brandenburg und Berlin sind die trockensten Gebiete in Deutschland. Das merkt man nicht nur an den staubtrockenen Böden, sondern auch an den Seen. Der Wasserspiegel sinkt, so wie beim Straußsee bei Strausberg im Märkisch-Oderland. Schon seit einiger Zeit gibt es deshalb die Idee, den Straußsee über eine 17 Kilometer lange Rohrleitung aus dem Kriensee bei Rüdersdorf aufzufüllen. Experten sagen aber jetzt, aus dieser Idee wird nichts werden. Warum, erklärt RBB-Reporterin Sabine Zitschke.
Das Fazit der Experten der Firma Josweg aus Karlsruhe ist ernüchternd, aber klar. Die Ingenieure und Hydrologen sehen eine Fremdflutung des Straußsees als nicht genehmigungsfähig an. Die hohen Sulfatwerte würden das Ökosystem des Straußsees nachhaltig schädigen. Für Bürgermeisterin Elke Stadler steht diese Überleitungsidee aus dem Rüdersdorfer Kriensee also vor dem Aus.
Es ist nicht einfach und die Auswirkungen, die auch hier beschrieben sind, sind ernst zu nehmen, wenn es um die Sulfatbelastungen geht. Und wenn man kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so und dann passt das so.
Doch Frank Weber von der Bürgerinitiative Straußsee gibt sich damit nicht zufrieden. Er hadert mit den präsentierten Messungen.
Es braucht in dem Gutachten sowohl Vergangenheitswerte an Sulfat als auch Zukunftswerte und nicht nur ein Ist-Zustand.
Denn es bleibt unklar, warum die Sulfatwerte so hoch sind. Wo kommen die Salze her? Den Experten genau zugehört hat gestern auch Dirk May. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den fallenden Grundwasserständen in der Region und fühlt sich jetzt bestätigt. Der örtliche Wasserversorger würde zu viel Trinkwasser im nahen Wasserwerk Eggersdorf fördern, also quasi unterirdisch den Straußsee anzapfen.
Man könnte sozusagen das Problem sogar umkehren, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang halt dort weniger fördert.
Doch das Wasserwerk Eggersdorf versorgt mehr als 100.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Entscheidung, hier weniger zu fördern, wäre eine politische. Bürgermeisterin Stadeler, die noch ein Jahr im Amt ist, muss sich jetzt noch einmal mit ihren Abgeordneten über die vielen Gutachten beugen und neue Lösungen zur Rettung des Straußsees suchen. Denn teuer wird es auf jeden Fall.
Dazu brauchen wir einfach die Unterstützung vom Land Brandenburg, um einfach mal ins Arbeiten zu kommen.
Das sagt die Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadler im Beitrag von Sabine Zitschke. Sie will den Straußsee retten, trotz Klimawandel. Und diesen Klimawandel, den spüren auch die Bauern immer mehr. Die Trockenheit hat eben Folgen, zum Beispiel bei den Erdbeeren. Die Ernte wird dieses Jahr wohl deutlich geringer ausfallen als im Durchschnitt. Rund 30% weniger erwartet der Gartenbauverband, auch wegen der Fröste im März, aber eben hauptsächlich wegen der Trockenheit. Für alle, die selber Erdbeeren pflücken möchten, bedeutet das, lieber vorher mal beim Hof nachfragen, denn wenn nicht genügend Erdbeeren nachgewachsen sind, bleiben die Höfe dicht. Der Bärengarten in Oranienburg war heute aber offen. Unser Reporter Kavi Koroschi hat sich dort mal ins Feld geschlagen.
Brückentag ist für manche Erdbeertag, etwa für Vita Josefovic aus Oranienburg. Sie will mit Mann und Sohn hier im Bärengarten in Oranienburg 3 Kilo Erdbeeren sammeln. Im Internet hatten sie sich zuvor informiert, ob der Erdbeerhof offen hat.
Wir haben auf der Seite gesehen, dass heute ist Arbeitstag. Und wir möchten die Erdbeeren sammeln, weil wir möchten einen Geburtstagskeks machen.
7 Euro kostet hier das selbstgepflückte Kilo. Vergangenes Jahr waren es noch 6. Von den Erdbeeren, botanisch gesehen keine Früchte, sondern Nüsse, gibt es heute ausreichend, bestätigt Regina Log, die seit 19 Jahren hier am Standort Oranienburg Verkäuferin ist.
Im Moment noch ja, aber wenn es richtig voll wird, dann kann es schon mal passieren, dass auch am späteren Nachmittag endet und mal 1-2 Tage schließen müssen, bis die Restlinien wieder nachreifen, ne?
Sonne, Wasser und gute Nährstoffe braucht eine Erdbeere, um zu reifen. Vor allem an Sonne fehlte es zu oft. Außerdem kam zwischenzeitlich Frost dazu. Betriebsleiter Dieter Isaac bestätigt, es werden auch hier etwa 30% weniger Ernte als normalerweise.
Wir hatten starke Fröste Anfang Mai, kurz vor den Eisheiligen. Bis zu -6 Grad in Bodennähe. Und das hat uns die Blüten verfroren und auch schon die ersten Fruchtstände.
Dabei war auch schon vergangenes Jahr ein besonders schlechtes gewesen. Aber so sei die Landwirtschaft eben, sagt der Betriebsleiter Dieter Isaac. Die Kunden sind trotzdem hier zufrieden. So auch Straßenbauer Marco Hahn. 8 Kilo will er sammeln und weiß genau, was er damit machen wird.
Leicht gezuckert, im Kühlschrank, ich esse die Erdbeeren nur kalt. Und da sind 2 Kilo am Stück kein Ding.
Und auch die jungen Erdbeerfans wissen hier schon ganz genau, wie das mit den Beeren funktioniert. Zum Beispiel Jaro, 5 Jahre alt, der genau weiß, wie eine reife Erdbeere aussehen muss.
Grün auf keinen Fall. Also wie die roten und die großen und die kleinen.
Und wenn das Wetter mitspielt, werden die Grünen hier bald rot und die nächsten Kunden zufrieden machen.
Na hoffentlich. Der Start der Erdbeerernte in Berlin und Brandenburg. Und wer selber pflücken möchte, vorab informieren, ob denn der Erdbeerhof auch wirklich offen hat, rät unser Reporter KW Koroschi. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch in der ARD Audiothek.
Thank you. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen kommen Sie derzeit gut voran. Zum Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrende können den Bereich inzwischen wieder passieren. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Aktuell ist zur U-Bahn: die Linie U3 fährt aufgrund eines Schadens nicht zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bei der S-Bahn werden durchgehend bis Sonntag Busse eingesetzt. Betroffen sind die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof und ab heute 22 Uhr die S2 zwischen Blankenfelde und Marlow.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern darf demnach beendet werden. Aus Washington, Ralf Borchert.
Betroffen sind rund 500.000 Einwanderer aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba. Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte diesen Menschen aus humanitären Gründen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in den USA gewährt. Trump hat es per Dekret gleich nach Amtsantritt aufgehoben. Der Supreme Court hat nun als höchste Instanz geurteilt, Trump hat das Recht, den Einwanderern den Aufenthaltsstatus zu entziehen.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai bei 2,1% geblieben. Laut Statistischem Bundesamt ist Energie deutlich billiger geworden wegen fallender Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel, Restaurantbesuche oder Autoreparaturen. Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz wächst die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Katastrophe. Die Lage rund um das verschüttete Dorf Blatten im Lötschental bleibt aber angespannt. Unser Korrespondent für die Schweiz, Thomas Wagner.
Ein Sicherheitsexperte schilderte die Gefahr, die nun für benachbarte Orte bestehe. Durch den riesigen Felskegel staue sich die Lanza, der Fluss durch Blatten, derart auf, dass man eine Flutwelle nicht mehr ausschließen könne. Allerdings habe man auch festgestellt, dass das Wasser an bestimmten Stellen wieder langsam abfließe. Das gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Immer noch bestehe allerdings für Sicherheitsteams derart große Gefahren, dass sie nicht bis zum verschütteten Dorf vordringen können.
Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die Standfestigkeit des Tunnels sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Trotzdem werde die Sperrung voraussichtlich ein paar Tage andauern. Vorerst fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz Ersatzbusse. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Damit wurde das Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix akzeptiert. Das Unternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Die Mode soll demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend meist sonnig mit wenigen lockeren Quellwolken. Aktuell in Berlin-Wannsee 23, in Senftenberg 27 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Morgen dann Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer oder Gewitter bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Studio Clemens Schulze, willkommen. Und dann war plötzlich die Nummer 3 weg. Anfang Juni letzten Jahres ging der Reiseanbieter FTI pleite. Viele Pauschalurlauber haben ihr Geld vom Reisesicherungsfonds inzwischen zwar zurückbekommen, er hat sich im Prinzip also bewährt. Doch einige warten noch immer vergeblich. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel kennt die Ursachen.
Nach TUI und DATUR war FTI die Nummer 3 am deutschen Markt. Vor einem Jahr meldete der Reiseveranstalter Insolvenz an. Wer schon im Urlaub war, musste seine Reise vor Ort im Hotel mitunter erneut bezahlen. In diesen und auch in jenen Fällen, in denen der Urlaub erst noch bevorstand, war das Geld erstmal weg. Erstatten soll es der Reisesicherungsfonds der Branche. Doch ein Jahr nach der Pleite haben Tausende ihr Geld noch immer nicht beklagt. Felix Metmann, Rechtsexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV.
Von den rund 169.000 eingegangenen Anträge sind 160.000 abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt nach einem Jahr noch etwa 9.000 Anträge offen. Das ist immer noch eine ganze Menge. Und häufig liegt es gar nicht mal am Deutschen Reisesicherungsfonds, sondern zum Beispiel an Reisebüros, die einen Namen zum Beispiel falsch übermittelt haben. Und schon kann der Deutsche Reisesicherungsfonds das nicht richtig zuordnen. Dann muss man sich leider auch nochmal an das Reisebüro wenden.
Probleme gibt es auch beim sogenannten Agenturinkasso. Urlauber haben ans Reisebüro gezahlt. Das hat die Zahlung aber nicht an die inzwischen insolvente FTI weitergeleitet. Einige Reisebüros hätten die treuhändisch eingenommenen Kundengelder einfach kassiert und nicht zurückgezahlt, kritisiert Maria Linhoff, einige schwarze Schafe der Branche. Linhoff ist Chefin des Verbandes der unabhängigen selbstständigen Reisebüros und stellt in Aussicht:
Das wird nicht im Sande verlaufen, worauf viele vielleicht im Augenblick, die Geld vereinnahmt haben, hoffen. Das wird nicht passieren. Man muss auch als Reisebüro wissen, und das sage ich ganz deutlich, wann es übergeht in Veruntreuung oder Unterschlagung. Und hier sind Dinge passiert, die einfach nicht gehen.
Dort und in tausenden anderen komplizierten Fällen hakt es noch. Dennoch stellt Verbraucherrechtsexperte Felix Metmann dem noch jungen Reisesicherungsfonds nach Startproblemen beim ersten großen Insolvenzfall FDI ein insgesamt positives Zeugnis aus.
Wir haben eine wirklich gute Regelung jetzt zur Insolvenzabsicherung in Deutschland. Meine wichtige Bitte ist, dass jetzt durch solche großen Pleiten nicht der Eindruck entsteht, da funktioniert irgendetwas nicht. Denn es funktioniert. Es hat jetzt in diesem Fall leider etwas auch zu lange gedauert. Aber grundsätzlich sollten sich die Reisenden darüber bewusst sein, dass wenn sie eine Pauschalreise buchen, dass da die vorausgezahlten Gelder auch sicher sind und sie die zurückbekommen.
Ein Jahr nach der FDI-Pleite ist dieses Versprechen allerdings noch immer nicht ganz eingelöst.
Also nicht ganz reibungslos für alle Geschädigten, die Informationen von Johannes Frevel. Waren und Dienstleistungen im Wert von 160 Milliarden Euro haben deutsche Firmen im vergangenen Jahr in die USA exportiert. Das sind 10% aller Ausfuhren. Die werden durch mögliche neue Zölle bedroht. Berliner Unternehmen spüren schon jetzt Zurückhaltung bei US-Kunden. Allein die Unsicherheit schlägt sich nieder. So beim Brettspielentwickler Hopeful Games. Unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky hat nachgefragt.
Das Berlin der Zukunft ist düster. Große Konzerne beherrschen die Stadt. Mutige junge Menschen versuchen dagegen aufzubegehren. So sieht es jedenfalls im Brettspiel Neon Hope aus. Entwickelt haben es drei Gründer aus Berlin und Hamburg. Einer davon ist Francesco Grote. Seit dem vergangenen Jahr gibt es das Unternehmen Hopeful Games. Für das erste Spiel sammelten die Gründer kürzlich Geld über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter ein. 100.000 Euro kamen zusammen. Das reicht, um weiterzuarbeiten. Francesco Grote hatte sich aber mehr erhofft, denn alles fing vielversprechend an. 3.000 Menschen hatten sich für das Spiel interessiert.
Da gibt uns dann Kickstarter auch die Zahl, dass typischerweise bei Brettspielen 38% von denen dein Spiel unterstützen. Und wir sind jetzt am Ende bei 15% gelandet.
Allein aus den USA gab es 1.800 Interessierte. Am Ende gaben aber nur 200 von ihnen auch Geld. Viele überlegten es sich anders. Die Spieleentwickler fragten nach.
Wir haben jeden Einzelnen davon eine Nachricht geschrieben. Viele haben eben angeführt, dass gerade die finanzielle Situation einfach zu unsicher ist und sie gerade probieren, Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen, ja eben zu unterlassen.
Einige erwähnten auch explizit die US-Zölle. Die schwankten während der Crowdfunding-Kampagne stark. Für deutsche Produkte zwischen 10% und 20%, für chinesische zwischen 30% und 245%. Der Großteil des Brettspiels wird in Deutschland hergestellt. Ein paar Spielfiguren und Chips kommen aber auch aus China. Und das muss das Unternehmen beim Export in die USA angeben und Zölle darauf zahlen. Im schlimmsten Fall hätten die den Preis des Spiels, er soll bei 69 Euro liegen, für US-Kunden um 20 Euro nach oben getrieben. Eine Studie des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Weltwirtschaft Kiel beziffert, was ein Handelskrieg für die Produktion in der Region Berlin-Brandenburg bedeuten würde und was ein Abkommen mit den USA. Mitautor Alexander Sandkamp.
Bei einem Deal wären wir bei Berlin bei einem Plus von ungefähr 5 Milliarden Euro, bei Brandenburg bei einem Plus von ungefähr 2,3 Milliarden Euro. Beim Handelskrieg würde die Produktion in Berlin ungefähr 3 Milliarden Euro sinken, in Brandenburg wären es ungefähr 1,4 Milliarden Euro.
Bei einem Handelskrieg könnte die deutsche Wirtschaft insgesamt um 0,2% schrumpfen. Bei einem Deal könnte sie hingegen um 0,5% wachsen.
Unsicherheit verdirbt das Spiel, Anja Dobrodinsky informierte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
US-Präsident Trump ist mittlerweile Krypto-Fan. Kein Wunder, mit seiner eigenen Kryptowährung, dem Trump-Coin, hat er 350 Millionen US-Dollar verdient und auch seine Familie mischt inzwischen kräftig im Kryptogeschäft mit. Seitdem 2009 die erste Kryptowährung erschaffen wurde, der Bitcoin, hat sich einiges getan auf dem globalen Kryptomarkt. Eine neue Studie der Freien Universität Berlin warnt jedoch vor den Risiken. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit einem der beiden Autoren dieser Studie gesprochen, und zwar mit dem Politökonomen Christopher Olk.
Vis-à-vis.
Krypto sollte ursprünglich mal eine Alternative zu Banken sein, unabhängig und dezentral. Inzwischen ist es aber eine Art Schattenbankensystem, sagt Christopher Olk. Was er damit meint, darüber können wir jetzt sprechen. Hallo, Herr Olk.
Hallo.
Sie sind Politökonom und promovieren hier an der Freien Universität Berlin, wo wir auch gerade miteinander sprechen. Warum haben Sie sich in Ihrer neuen Studie den Kryptomarkt angeschaut?
Ja, Krypto hatte in den letzten Jahren einen riesigen Hype und ganz viele, auch in meinem persönlichen Umfeld, haben sich zum einen gefragt, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionärin. Aber da ging ja auch ein politisches Versprechen mit einher, ein Geldsystem zu schaffen, was keine Banken braucht, keine Staaten braucht. Und es ist eben nach 2008 entstanden, als das reguläre Bankensystem zusammengebrochen ist und eine große Vertrauenskrise erfahren hat. Und heute, muss man aber ehrlich sagen, hat das, was wir in der Realität sehen, nichts mehr zu tun mit diesem ursprünglichen Versprechen von Krypto. Und das hat mich eben interessiert und darüber wollte ich mit meinem Co-Autor Louis gerne was schreiben.
Der Ausgangspunkt Ihrer Forschung ist die Kryptokrise 2022. Da ist der Kryptomarkt ziemlich abgestürzt, die Kurse sind eingebrochen und einer der größten Kryptobörsen, FTX, ist pleite gegangen. Warum ist das der Ausgangspunkt?
Also wir haben uns erstmal gefragt, es soll ja eigentlich keine Banken geben in diesem System. Das ist ja die ganze Idee. Und jetzt ist das, was wir da 2022 gesehen haben, das sah aber verdächtig nach einer Bankenkrise aus. Und was wir quasi versucht haben rauszufinden, ist auf Grundlage der Bilanzen von zum Beispiel FTX, was sind das eigentlich für Institutionen? Und wenn man sich diese Bilanzen anschaut, dann erinnert das sehr, sehr stark an die Schattenbanken, die sogenannten, die genau der Auslöser für die Krise 2008 waren.
Was sind Schattenbanken?
Schattenbanken sind im Prinzip einfach Banken, die nicht Banken heißen, also die juristisch keine Banken sind und deswegen nicht reguliert sind wie Banken, aber auch nicht den Schutz durch die Zentralbank zum Beispiel haben, aber gleichzeitig genau das Gleiche machen, was Banken machen.
Das heißt, die Börse FTX ist quasi eine Schattenbank nach Ihrer Studie und dann wäre die Kryptowährung das Schattengeld im weitesten Sinne. Was ich mich frage, ist, der Preis für eine Kryptowährung, zum Beispiel den Bitcoin, der bestimmt sich ja über Angebot und Nachfrage. Also wenn viele Leute kaufen wollen, ist der Wert hoch, wenn viele verkaufen wollen, niedrig. Warum sprechen Sie jetzt von Schattengeld, also einer Art staatlichem Geld ohne Kontrolle?
Also genau weil Bitcoin so volatil ist, haben sich auch lange nur ganz wenige Leute dafür interessiert. Und das hat sich genau dann geändert, als die Kryptobörsen und dann später die sogenannten Stablecoins dazukamen, die im Prinzip versprechen, dass man für seinen Bitcoin jederzeit einen Euro oder einen Dollar kriegt.
Was sind genau die Stablecoins?
Stablecoins sind eine spezielle Form von Kryptowährungen, die eben ein Versprechen sind, dass sie einen stabilen Wert haben. Also eine Stablecoin soll immer genau einen Dollar oder einen Euro wert sein. Und man kann, typischerweise kauft man mit diesen Stablecoins die Bitcoins. Das heißt, wenn man Euro hat, dann tauscht man den erstmal gegen eine Stablecoin ein und kauft dann davon seine Bitcoins. Und wenn man das verkaufen will, geht man den gleichen Weg zurück.
Das heißt, wir sprechen ganz oft von den Kryptowährungen, aber es gibt sehr unterschiedliche Funktionen. Wir haben jetzt schon ein paar angesprochen. Der Bitcoin ist eher ein Zahlungsmittel. Der Stablecoin hat diesen Referenzwert. Er ist immer genau ein Dollar oder ein Euro wert. Kann man das so sagen?
Ja, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und eigentlich sind Stablecoins auch gar nichts anderes als ein normales Bankkonto. Denn die Zahlen auf unserem Bankkonto sind ja auch nur ein Versprechen, dass man dafür Bargeld kriegt, sozusagen. Und Stablecoins sind eben ein Versprechen, dass ich dafür Dollars kriege.
Aber dieses Versprechen kontrolliert quasi niemand, deswegen die Schattenbank?
Das ist exakt der Unterschied, genau. Stablecoins sind einfach eine neue Art von Bankkonten, die außerhalb der Regulierung sind. Und das ist was immer wieder passiert ist in der Geschichte des Kapitalismus, dass irgendwer neue Arten von Geld erfunden hat, die aber außerhalb der Regulierung stattfinden.
2022, gehen wir nochmal auf diese Kryptokrise zurück, hat sich ja so gezeigt, dass diese Stablecoins nicht so stabil sind, wie sie versprechen, sondern quasi nicht eingetauscht werden können.
Normalerweise funktioniert das, aber wenn auf einmal aus irgendeinem Grund viele das Vertrauen darin verlieren, dass sie jederzeit ihre Bitcoins wieder gegen Euros tauschen, dann wollen alle auf einmal ihre Bitcoins gegen Euros tauschen, um sicher zu gehen. Und dann hat eine Kryptobörse wie FTX eben das Problem, dass sie auf einmal ganz viele Euros irgendwo herkriegen müssen. Und das Problem ist eben, dass die Vermögenswerte, die FTX hält, relativ riskant sind und illiquide. Das heißt, sie können nicht unbedingt ganz viele Euros auf einmal sich beschaffen. Und dann haben sie eben das Problem, dass sie ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können. Und das ist ein Bankrun, ein sogenannter. Also eine plötzliche Vertrauenskrise, wie man das von klassischen Banken aus klassischen Finanzkrisen kennt. Und das ist genau das, was bei FTX auch passiert ist.
Jetzt ist es aber so, dass nach dieser Krise Krypto nicht verschwunden ist, sondern eigentlich im Gegenteil noch stärker nachgefragt wird. Ich denke zum Beispiel an US-Präsident Donald Trump, der ja Kryptowährung aktiv unterstützt und auch mit seiner eigenen Währung, dem Trump-Coin, Millionen verdient. Wie ordnen Sie diese Entwicklung ein?
Also nach 2022 stand das System quasi an einem Scheidepunkt, an der Weggabelung, und das ist nach jeder Finanzkrise so. Zum Beispiel sind nach 2008 diese Immobilienkredite in der Form so gut wie verschwunden. Aber die Alternative, die zweite Möglichkeit, ist das, was dem Kryptosystem dann passiert ist, nämlich dass der Staat in irgendeiner Form anfängt, diese neue Form von Geld zu legitimieren und einzubinden nach und nach in das normale Geldsystem. Und nach der Kryptokrise 2022 hat man richtig gesehen, wie die ganzen KryptounternehmerInnen angefangen haben, sich um Trump zu scharen und ihn für dieses Projekt zu gewinnen. Das hat er auch gerne gemacht, nachdem er in der ersten Amtszeit noch eigentlich ein erklärter Krypto-Gegner war, ist er jetzt eingestiegen, nicht zuletzt, weil er halt selber ordentlich daran verdient. Und was wir jetzt gerade beobachten, ist zum Beispiel, dass eine große neue Regulierung, die gerade im Senat verhandelt wird, ein bisschen mehr Transparenz und Sicherheit sozusagen für Kryptobörsen bringen soll, aber vor allem staatliche Unterstützung und Legitimierung. Und Trump gibt ja eben selber auch eine Stablecoin raus, hat dafür sehr, sehr viel Geld gerade eingesammelt in Abu Dhabi bei seiner letzten Tour. Also es scheint einfach sozusagen ein größeres neues Projekt im US-Finanzkapitalismus zu sein, was jetzt den Segen von ganz oben hat.
Das heißt, im Moment ist das Kryptowährungssystem nicht mehr in diesem Bereich der Schattenbanken?
Es wird jetzt, es kommt immer mehr ins Licht sozusagen. Also es hat angefangen als ein System, was ganz außerhalb stehen sollte vom normalen Geldsystem, und jetzt wird so Schritt für Schritt weiter integriert. Eben genau dadurch, dass erstens der Staat es reguliert, damit ihm Legitimität verleiht, Vertrauen schafft, gleichzeitig auch selber mitmischt eben.
Aber ist es nicht genau ein Vorteil, wenn der Staat jetzt sagt, wir wollen, dass so eine Krise nicht nochmal passiert? Zum Beispiel die EU hat ja reagiert und gesagt, wir machen die MiCA-Verordnung, eine Regulierung gerade für Stablecoins, damit die nur noch angeboten werden können, wenn sie auch wirklich gedeckt sind mit stabilen Reserven. Ist es nicht genau der Weg, um solche Krisen zu verhindern in Zukunft?
Wenn man sich als Gesellschaft dafür entscheidet, dass man diese Art von Geld zulassen will und dass man den Akteuren, die das herstellen, dieses Recht geben will, dann ist es besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren. Aber wir haben als Gesellschaft in einem langen historischen Prozess uns entschieden, bestimmten privaten Akteuren, Banken, dieses Recht zu geben. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass diese neuen Kryptobanken dieses Recht, sozusagen dieses Recht ausgeweitet werden sollte auf die, und die sozusagen legitimiert werden sollten durch diese Regierung. Und zwar deshalb, weil ich nicht sehe, welchen gesellschaftlichen Nutzen Kryptowährungen erzeugen. Die können nichts, was unser normales Geld nicht auch kann, aber dafür können sie einen Haufen schlechte Sachen. Also wenn man auf die Suche geht danach, was tatsächlich Kryptowährungen ermöglichen, was normales Geld nicht ermöglicht, dann kommt man schnell in den Bereich von kriminellen Aktivitäten. Außerdem wissen wir auch, dass es einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, diese Währung herzustellen. Das sind für mich zwei gute Gründe, das eher zu verbieten, und demgegenüber steht aus meiner Sicht kein gesellschaftlicher Nutzen. Das heißt, ich wäre dafür, Krypto zu verbieten. Wenn man es eben nicht verbieten kann und will, dann ist es immer noch besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren.
Jetzt ist es aber so, dass ja in manchen Ländern mit instabilen Währungen auch Menschen zu Krypto greifen, wenn sie ihrem Geldsystem nicht mehr trauen, um überhaupt noch Transaktionen durchführen zu können. Ist das nicht eine Funktion, die auch wichtig ist, trotz der Risiken?
Ja, das ist Teil dieser großen Erzählung, die Krypto immer hatte. Und da ist es aber wichtig anzuerkennen, dass Krypto eben mittlerweile Teil des Dollarsystems ist. Und es ist ja wahnsinnig instabil, und die Teile, die stabil sind, Stablecoins nämlich, haben ihren Wert nur, weil sie in Dollars umtauschbar sind. Also sie sind im Prinzip nichts anderes als Dollars, und deswegen kann man aus diesem System gar nicht mehr rauskommen, indem man Kryptowährungen verwendet.
Und wäre es realistisch, Kryptowährungen tatsächlich zu verbieten auf der Welt?
Global die zu verbieten ist nicht realistisch, aber wie das Beispiel China zeigt, kann man das schon stark eindämmen. Also natürlich gibt es immer Möglichkeiten, um so ein staatliches Verbot rumzugehen, aber ich glaube, man könnte sehr viele Menschen schützen davor, sich ja ihr Vermögen sozusagen an diese sehr gefährliche, spekulative, an diese Blase zu hängen, sozusagen.
Gibt es denn eine reale Gefahr, dass, wenn so eine Kryptokrise passiert wie 2022, dass das auch auf die reale Wirtschaft übergreifen könnte? Weil 2022 war das ja noch sehr getrennt. Da hat man das in der realen Wirtschaft nicht zu spüren bekommen.
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wären wir in ein paar Jahren wahrscheinlich an dem Punkt, an dem es gefährlich wird. Also es stimmt, 2022 war dieses System noch relativ getrennt, aber erstens machen viele großen Banken, haben mittlerweile Krypto-Departments und handeln mit diesen Vermögenswerten. Außerdem haben die Krypto-Börsen eben ihre Bankkonten wiederum, wo sie ihre Dollarreserven halten, bei etablierten Banken, und zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank war das ein Teil von der Krise. Das war so eine gar nicht so kleine Bankenkrise in den USA letztes Jahr. Also man sieht die ersten Anzeichen davon, dass es überschwappen kann. Und wenn es jetzt reguliert, legitimiert, gefördert wird, dann könnten wir in ein paar Jahren an dem Punkt sein, wo das System too big to fail ist. Insbesondere, wenn die großen Tech-Plattformen anfangen, Stablecoins rauszugeben. Was ja Facebook schon mal machen wollte. Und wenn sowas passieren würde und da viele, viele InvestorInnen einsteigen würden, dann wären wir an einem Too-Big-To-Fail-Punkt.
Dann wären die Verknüpfungen quasi aus Ihrer Sicht zu stark zwischen der realen Wirtschaft und der Kryptowelt.
Ja, genau.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Der Politökonom Christopher Olk war das im Gespräch mit RBB-Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute beginnt das Theatertreffen der Jugend. 8 junge Ensembles aus ganz Deutschland wurden ausgewählt und zeigen ihre Arbeiten im Haus der Berliner Festspiele. Sie alle sind Preisträger des vorausgegangenen Bundeswettbewerbs. Ein Ensemble kommt aus Cottbus, ein anderes aus Berlin-Spandau. In beiden Stücken geht es um die Angst, die die Jugendlichen beschäftigt. Unser RBB-Kulturreporter Thomas Fitzel hat das Jugendensemble in Spandau bei einer Probe besucht.
Fear is always next to me. My biggest enemy. I'm still not free.
Menschen haben Angst, ja? Das ist verdammt normal. Und wenn ihr denkt, dass es richtig ist, mit den Ängsten anderer Leute zu spielen, nur damit ihr selber keine Angst habt, dann ist euch echt nicht mehr zu helfen.
Noch eine letzte Durchlaufprobe in Spandau, bevor sie dann mit ihrem Stück auf der großen Bühne das Theatertreffen der Jugend eröffnen werden.
Das ist schon echt krass, ein krass Gefühl. Also ich kann es noch nicht so ganz prozessieren, dass das passieren wird. Deswegen habe ich auch noch keine Angst davor. Aber ich glaube, wenn ich da stehe, dann werde ich 100% nervös sein.
Wir freuen uns mehr drauf, als dass wir nervös sind.
Ja,
das ist so eine Vorfreude, eine gute Vorfreude.
Asra, Rem, Simge, Lale, Nicole, Selina und Daria, 7 Mädchen auf der Bühne und Amaru. Sie sind alle zwischen 15 und 17 Jahre alt und die meisten kommen aus der Nachbarschaft in Spandau. Die Probe findet ohne Bühnenbild und Requisiten statt, gewissermaßen Trockenschwimmen.
Wir haben ein Bass, eine Gitarre, ein Klavier und ein Schlagzeug und ich spiele Klavier, genau.
Die ganze Musik, die im Stück vorkommt, ist von uns geschrieben, von unserer Gruppe. Wir haben die alle selbst komponiert und alle selbst die Texte geschrieben.
So wie im Prinzip auch alle Texte von ihnen selbst stammen.
Wir haben uns über viele Sachen beschwert. Also wir hatten stundenweise aufnahmen, wie wir über Probleme im System gesprochen haben.
Genau, das wurde alles aufgenommen und Olivier hat dann daraus sozusagen so Text entnommen. Ich würde eigentlich sagen, dass wir so ein Mix aus uns selbst und halt einem Charakter sind. Oder für mich passt es auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin halt so ein bisschen der ängstlichere Typ jetzt hier im Stück.
Manchmal, da wache ich nachts auf und dann schlägt mein Herz richtig krass gegen meine Rippen. Und dann frage ich mich, ob man daran sterben kann. Ob ich daran sterben werde.
Und ich weiß nicht, Selina ist mehr so, wie würdest du dich beschreiben?
Ja, eher so aggressiv und versuche sozusagen nicht die Angst zuzulassen und halt... Ja, von außen so. Ich wirke von außen sehr hart, aber eigentlich bin ich das nicht wirklich.
Aua meine Seele, aua mein Herz, aua mein Kopf, aua mein Arm, aua mein Bein, meine Milz, meine Niere, mein Darm, alles tut mir weh. Aua, aua, aua.
Früher war für mich Angst nur ein Gefühl, halt, ja. Aber wo wir das Stück zusammen entwickelt haben, da habe ich so viel mehr darüber verstanden, dass es nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch was ganz Großes ist.
Sie geben wirklich alles von sich und ihrer Energie. Und am Ende rappen sie nochmals jeweils in ihrer eigenen Sprache.
Qué miedo me da ese caserío, sudo frío, es un lío, un loquillo. Думать не могу, ведь мыслях только мрак. От испуга даже не могу дышать.
Immer wenn Leute dich fragen, wie es dir geht, musst du sagen, ich kann mich nicht beklagen. Deshalb meinst du, Menschenmengen, am Ende lassen dich eh alle hängen.
Einerlei der hiç yüzüme bakmam, senden sonra ölümü bile takmam. Akşamları hiç pencereyi açmam, karanlıkları içeriye salmam.
Heute beginnt das Theatertreffen der Jugend. Eröffnet wird das Festival von der Inszenierung Project 4 der Jugendtheaterwerkstatt Spandau. Thomas Fitzel hat sich das genauer angeschaut. In diesem Jahr wird ein Weltstar 200 Jahre alt, die Berliner Museumsinsel. Über 3 Millionen Menschen kommen jährlich hierher und das soll gefeiert werden. Nicht ein, nicht zwei, sondern 5 Jahre lang mit einem Jubiläumsjahr 5. Und das beginnt heute mit einem großen Inselfest. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand schaut nochmal zurück auf 200 Jahre Museumsinsel, die auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener würdigt.
Meine Damen und Herren, ob Nofretete, Skulpturensammlung oder der Pergamonaltar, die Museumsinsel ist eine der Hauptattraktionen Berlins und auch der Status als Weltkulturerbe machen sie zu einem kulturellen Schatz.
So würdigt Berlins regierender Bürgermeister Wegener, Schirmherr des Jubiläums, die Museumsinsel als Schatz, ja als ganze Schatzinsel. Auf der neben Stars wie Nofretete, Betender Knabe, Mönch am Meer, tausende von Objekten, archäologischen Funden, Skulpturen, Gemälden von der Prähistorie bis zur Kunst des 19. Jahrhunderts in 5 Häusern zu finden sind. Angefangen mit dem alten Museum, dessen Baubeginn vor 200 Jahren gewissermaßen Initialzündung für das kulturelle Eiland zwischen Spree und Spreekanal war. Im Laufe der folgenden 100 Jahre entstanden hier das neue Museum und die alte Nationalgalerie nach Entwürfen von Friedrich August Stüler, das Bode- und das Pergamonmuseum. Ein 2019 um das zentrale Eingangsgebäude, die James-Simon-Galerie, ergänztes Ensemble, das nicht nur Museumsarchitektur und Ausstellungsgeschichte, sondern überhaupt deutsche Geschichte widerspiegelt, meint Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Das begann mit Schinkels altem Museum. Die napoleonischen Kriege über Jahrzehnte, Preußen war wirtschaftlich, finanziell am Ende. Und trotzdem hat man ein Museum gebaut mit den besten Architekten seiner Zeit. Dann die preußische Prägung mit dem neuen Museum. Und danach dann nach der Reichseinigung das imperiale Ausgreifen, letztlich mit dem Pergamonmuseum, mit den Schätzen des Nahen Ostens und natürlich auch mit der Geschichte des neuen Museums. Dass man nicht wieder so herstellt, als wäre nichts gewesen, sondern wo Geschichte, auch Geschichte der Zerstörung, die von deutschem Boden ausging, auch hier wieder sichtbar gehalten wird.
So wurden beim stark beschädigten neuen Museum Spuren der Zerstörung sichtbar gelassen. Sein Wiederaufbau war nach der Sanierung der alten Nationalgalerie und des Bode-Museums Teil 3 des 1999 beschlossenen milliardenschweren Masterplans Museumsinsel. Teil 4, die komplexe Sanierung des Pergamonmuseums, ist noch in vollem Gange. Der Besuchermagnet der Insel noch komplett geschlossen.
Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir 27 das Gebäude den großen Teil wieder eröffnen. Der gesamte Nordflügel, der komplett entkernt worden ist, wo jetzt das Museum für islamische Kunst auf doppelter Fläche zu sehen sein wird. Und dann natürlich der Altarsaal ist wieder zugänglich und der ist wirklich ganz, ganz wunderbar geworden.
Die teilweise Wiedereröffnung des Pergamonmuseums gehört zu den über 5 Jahre gestreckten Feierlichkeiten zu 200 Jahren Museumsinsel. Bis 2030 heißt es also ab auf die Insel mit einzelnen Höhepunkten in den 5 Häusern des kulturellen Eilands.
Die Berliner Museumsinsel wird 200 Jahre alt. Dazu startet heute das große Inselfest. Gefeiert wird das ganze Wochenende mit Konzerten, Workshops und einem Festakt am Sonntag. Die Geschichte im Rückblick, Barbara Wiegand berichtete.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Duben und Freiwalde kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Die Standspur ist blockiert. In Berlin fließt der Verkehr jetzt weitgehend normal. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Die U-Bahnlinie U3 ist weiterhin zwischen Fehrbeliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. Bei der S-Bahn werden durchgehend bis Sonntag Busse eingesetzt. Betroffen sind die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof und ab heute 22 Uhr die S2 zwischen Blankenfelde und Marlow. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Das Statistische Bundesamt gab sie mit 2,1% an. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Auch Gaststättenbesuche, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Katz sagte dagegen, im Westjordanland werde ein jüdischer Staat errichtet. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 kommt es zu mehrtägigen Einschränkungen. Wegen Schäden in einem Tunnel ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Fehrberliner Platz gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Katharina Trümper, RBB 24.
Im U-Bahnhof Spichernstraße hatte sich Putz von der Tunneldecke gelöst. Grund sind Bauarbeiten auf der Straße oberhalb des Bahnhofes. Dabei wurde gebohrt, wie die BVG mitteilte. Die Standfestigkeit des Tunnels sei zwar nicht beeinträchtigt. Die Sperrung werde voraussichtlich trotzdem mehrere Tage dauern, sagte ein BVG-Sprecher dem RBB. Fachleute müssten nun entscheiden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Dieses Frühjahr war eins der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut deutschem Wetterdienst hat es seit 1881 in Deutschland nur